Hallo, so Winklers Weitblick ohne Michael Winkler, stattdessen mit mir, Christian Gombert, Fondsmanager der St. Galler Kantonalbank Deutschland. Titel heute, Jahresperformance erzielt, ab in den Urlaub? Naja, das gilt nur für einen, nämlich Michael Winkler, der gerade in Italien ist. Ich führe Sie heute durch diesen Call durch und wir fangen an mit der Jahresperformance. Ich habe hier mal einen relativ komplexen Grafik mitgebracht. Die grauen Linien sind die Kursperformance des MSCI World All Countries, also einem breiten Index, der auch die Emerging Markets hat. Es ist immer die Performance vom Jahresanfang bis zum Jahresende abgetragen seit 2000. Das heißt, wir haben hier 26 graue Linien. Wir haben hier noch eine hellblaue Linie, das ist der Durchschnitt aus allen grauen Linien und das heißt einfach, mit Aktien macht man durchschnittlich 8%, was ja auch langläufig bekannt ist. Die dunkelblaue Linie, das ist das Jahr 2026 und was hier auffällig ist, es ist ein sehr gutes Jahr. Das wird den Europäern bzw. dem Deutschen ein bisschen schwerfallen, sich vorzustellen, weil wir natürlich derzeit Nachrichten haben, die weniger gut sind, Politik, die jetzt weniger gut ist. Wir haben nicht diese Treiber wie KI in Europa, sondern eher Old Economy. Dementsprechend vielleicht dem einen oder anderen nicht bewusst, dass 2026 ein sehr gutes Jahr ist. Und das sieht man auch daran, dass wir eher am oberen Rand von diesen Graphen uns bewegen. Und hier kann man dann natürlich sagen, okay, wir sind deutlich über dem Durchschnitt, wir haben ein gutes Jahr. Warum nicht Gewinne realisieren und sich defensiver aufstellen? Die Treiber bisher sind vor allem KI und hier KI-Investments und Inflation. Inflation hört sich natürlich immer negativ an, aber es die Unternehmen, die die Inflation schaffen, die haben natürlich einen sehr ordentlichen Cashflow und wir haben auch einen ordentlichen Gewinn. Dementsprechend als Fazit habe ich mal hingeschrieben, es sieht gut aus oder es sieht zu gut aus. Kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich wie lange diese Bewegung schon andauert. Ich habe das mal genannt Momentum stark, lange Phase der Aufwärtsbewegung. Was wir hier gemacht haben, und das ist jetzt über 50 Jahre, wie viele Wochen ging eine typische Aufwärtsbewegung? Und was man da sieht, 2 bis 3 Wochen sind die Märkte nach oben gegangen und dann kam mal eine schwächere Phase oder eine schwächere Woche. Das war normal. Was wir aber aktuell sehen, ist, dass wir in der 9. Woche sind. Das heißt, diese Aufwärtsbewegung geht seit 9 Wochen und in den letzten 50 Jahren gab es so einen Zustand nur 6 Mal, also um die 12%. Es gab ein Event, wo die Bewegung länger als 9 Wochen ging. Das war in den 80er, Mitte der 80er Jahre. Und mal schauen, wie lange diese Bewegung geht. Ich würde insgesamt sagen, dass das Chance-Risikoprofil kurzfristig eher ungünstig ist. Treiber auch hier wieder vor allem die Halbleiteraktien, die Risiken werden ausgeblendet. Das heißt auch, dass die Marktbreite sehr gering ist. Es ist eigentlich hauptsächlich der Halbleitersektor, der für diese Performance verantwortlich ist. Das kann man als Chance sehen, dass andere Sektoren irgendwann rotierend reinkommen oder als Risiko, dass wenn andere Sektoren nicht steigen und der Halbleitersektor fällt, dass es dann stärker nach unten geht. Wie diese Bewegung genau war, habe ich hier mal mitgebracht. Wir haben bis zum 31.05. 14% Performance im S&P 500 gemacht. Das ist eine Folie von unserem Mutterhaus in der Schweiz. Die haben ausgerechnet, dass 490 Werte lediglich 30% Beitrag zu den 14% Wachstum geliefert haben. Der hauptsächliche Anteil des Wachstums kam aus 10 Werten und wie unschwer zu erkennen, es sind die großen Megacaps aus dem Technologiebereich, die sehr stark gelaufen sind und dementsprechend den Kurs nach oben gezogen haben. Kommen wir zum Sentiment. Hier schauen wir ja oft auf Fear and Greed von CNN, auf den Index. Wir schauen normalerweise auf die Zahl, die lag so um die 55 heute Morgen. Das ist eher im gierigen Bereich, ist aber kein Extremwert. Wir hatten, was ich heute mitgebracht habe, ist die Timeline, also übers Jahr gesehen, wie sich dieser Index verändert hat. Wir sehen, dass wir einen Extremwert, nämlich extreme 4 oder extreme Angst um den Iran-Krieg hatten. Seitdem hat sich das verbessert, vor allem als dann die beiden Kriegsparteien miteinander gesprochen haben und ist sehr schnell mit steigenden Kursen in den gierigen Bereich gegangen. Hier konsolidieren wir gerade. Ich würde sagen, dass es wahrscheinlicher ist, dass der nächste Extremwert eher bei Angst ist. Das wird dann einhergehen mit fallenden Kursen, als dass wir nochmal auf extreme Gier zurückkommen, also im Bereich über 75, in 80er oder 85er Bereiche. So viel zum Sentiment. Jetzt hatten wir hier das Momentum angesprochen. Wir hatten darauf hingewiesen, dass die Märkte sehr stark gestiegen sind. Das war alles eher KI-bezogen. Wenn wir uns jetzt mal den zweiten Punkt anschauen, nämlich Inflation, sehen wir hier die Inflationsratenentwicklung über die letzten 12 Monate. Wir sehen, dass wir jetzt im rechten Teil, das ist dann eine Folge des Iran-Kriegs und der höheren Ölpreise, eine anziehende Inflation sehen. Dass sich die Inflation dann irgendwann wieder normalisiert, ja, das wird kommen, aber das wird wahrscheinlich eher länger dauern. Was wir aktuell eher diskutieren, sind Zweitrundeneffekte. Wir waren jetzt beispielsweise letzte Woche auf einer Konferenz, wo namhafte Unternehmen präsentiert haben. Was wir dort gehört haben, beispielsweise eine dänische Containerschifffahrtsgesellschaft. Wir haben die Preise angehoben, um einfach die Treibstoffkosten weiterzugeben. Das heißt, im Transport werden die Transportkosten höher. Wir wissen, dass die Düngemittelpreise bzw. die Stickstoffdüngemittelpreise sehr stark gestiegen sind, weil man hierfür auch Erdgas braucht. Wenn die Düngemittelpreise steigen, werden auch irgendwann die Nahrungsmittelpreise steigen. Also wir haben hier noch Zweitrundeneffekte. Was ich ganz interessant fand, wir hatten dann auch die Präsentation von BASF gehört. Die haben sich doch sehr positiv für Q2 geäußert, nämlich einerseits, dass sie ihre Kosteninflation über Preiserhöhungen weitergeben konnten und andererseits gibt es so ein bisschen die Erwartung, dass der Lagereffekt positiv sein wird, also auch die Volumenkomponente. Dementsprechend das BASF Q2-Ergebnis, was natürlich erst im August kommt, kann besser werden, als wir uns derzeit vorstellen können. Insgesamt, wenn man die Inflationsraten sieht und von steigenden Inflationsraten nach vorne hinausgeht, ist das für die Aktienseite jetzt nicht unbedingt negativ, wenn man die Unternehmen kauft, die am Anfang der Wertschöpfungskette stehen, beziehungsweise die Unternehmen kauft, die die Inflation erzeugen, kann man hier Gewinne erzielen. Dementsprechend ist auf der Aktienseite, sehe ich das auch als Chance. Wichtiger ist aber, was machen die Notenbanken daraus? Und auch hierzu habe ich einen Chart mitgebracht. Hier ist die Wahrscheinlichkeit von Leitzinssenkungen in den USA, wie die eingeschätzt werden, beziehungsweise Leitzinserhöhungen in Europa von der EZB auf der rechten Seite. Was wir jetzt auf der linken Seite bei der Fed sehen, wir sind ins Jahr gestartet und jeder zweite Investor ist davon ausgegangen, dass die Zinsen im Juni gesenkt werden. Jetzt mal mit dem Iran-Krieg vor allem sind diese Erwartungen sehr stark gesunken und wir sind jetzt eher im Bereich zwischen 0% und 10% Zinssenkung im Juni. Also wir können davon ausgehen, dass im Juni die Zinsen in den USA nicht gesenkt werden und das ist net jetzt mal für den Aktienmarkt eher belastend als positiv. Vorher ist man davon ausgegangen, dass die Zinsen gesenkt werden und Aktien dadurch interessanter oder attraktiver werden. Jetzt geht man davon aus, dass die Zinsen nicht gesenkt werden. Also in Summe ein kleines negatives Element. Umgekehrt sieht es in Europa aus. Hier ist man zum Jahresanfang davon ausgegangen, dass die Zinsen nicht erhöht werden. Mittlerweile ist man bei 80-90%, dass die Zinsen im Juni erhöht werden um 25 Basispunkte. Also das so viel zu den Notenbanken. Kommen wir jetzt nochmal auf eine Grafik, auch die ist von unseren Schweizer Kollegen. Wie wirken sich oder wie ist die Korrelation zwischen Aktienmarkt und Zinsbewegung? Und wir sehen, dass wir da von links oben nach rechts unten nicht linear eine Punktwolke bilden. Ich habe mal den Strich oder wir haben den Strich eingezeichnet bei 5%. Alles, was unter 5% oder wenn der Zins unter 5% ist, ist die Korrelation zwischen Aktien und Zinsbewegung eher positiv. Jetzt muss man aber sagen, in den USA sind wir bei der 10-Jährigen bei 4,5-4,6%. Das heißt, wir nähern uns der 5% an, wenn wir jetzt weiterhin starke Inflationsdaten bekommen und wenn die Fed genötigt sein sollte, die Zinsen zu erhöhen, dann kommen wir sehr schnell in den Bereich, wo eine negative Korrelation ist. Das heißt, höhere Zinsen gehen dann einher mit stärker fallenden Kursen am Aktienmarkt. Dieses Phänomen hatten wir 2022 zum Ende hin gesehen, als dann Alphabets, die Metas und so weiter gefallen sind, weil einfach die Zinsen deutlich gestiegen sind. Und gestiegene Zinsen bedeuten hier vor allem, dass Wachstumswerte belastet werden. Aber dazu komme ich gleich nochmal. So, jetzt kommen wir zurück zum Aktienmarkt. Was sind so die Punkte, über die ich derzeit nachdenke? Erster Punkt, Unsicherheit hat zugenommen und wir haben auch mehr Konjunktursorgen. Das wird aber ausgeblendet. Der Markt will steigen und der Markt steigt vor allem wegen KI. Inflation, das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, wird nicht zurückkommen oder die Ölpreise werden nicht zurückkommen, wenn die Straße von Hormuz morgen geöffnet wird, sondern das wird längere Zeit dauern. Das wird 2-3 Monate dauern, bis das alles normalisiert ist. Und derzeit werden wir wahrscheinlich eher steigende Inflationsraten bekommen. Das gesagt, hatte ich ja auch vorher schon gesagt, wir wollen eher am Anfang der Wertschöpfungskette stehen. Das wäre in dem Fall der Materials-Sektor oder der Mining-Sektor. Ich gucke mir jeden Tag den Kupferpreis an. Der Kupferpreis ist sehr hoch. Wir haben auch ein Kupferunternehmen auf der Konferenz gesehen. Da wurde nochmal gesagt, die Nachfrage ist stark. Die Nachfrage kommt vor allem von den Versorgern und auch von den Datencentern. Es gibt aber keine neuen Produktionsstätten oder Minen werden nicht neu aufgemacht. Das heißt, das Angebot ist limitiert, die Nachfrage steigend. Wir haben ein Defizit. Der Kupferpreis wird wahrscheinlich eine geraume Zeit hoch bleiben. Dementsprechend kann das relativ interessant sein. Im Ölbereich würden wir vor allem auf Zweitrundeneffekte setzen. Also man unterscheidet im Ölbereich ja den Bereich Upstream. Das ist die Ölförderung. Da profitiert man dann direkt vom Ölpreis beziehungsweise vom Brentpreis. Wir würden aber eher Unternehmen kaufen, die integriert sind, dementsprechend auch ein Downstream-Geschäft haben. Downstream bedeutet, das sind die Unternehmen, die Raffinerien haben und Kerosin herstellen, Diesel, Gasolin oder Benzin in dem Fall auf Deutsch. Also, dass man einfach die mittleren Destillate kauft und hier von positiven Raffineriemargen profitiert. Das wäre so ein Bereich. Der andere Bereich, das hatte ich auch angesprochen, ist der höhere Zins. Der ist nicht förderlich für Wachstumsunternehmen, allen voran im Technologiesektor. Jetzt mal ein positiver Punkt. Wir haben eine sehr starke Berichtssaison. Also das hat uns wirklich überrascht, wie stark die Berichtssaison in Q1 war. Wir sind in das Jahr gestartet und sind davon ausgegangen, dass im S&P die Gewinne um 10-11% steigen. Aktuell sind wir bei 21%, also über 20%. Es gab deutliche Gewinnrevisionen. Es gab insgesamt 4 Sektoren, die da hervorgestochen sind. Das ist einerseits der Technologiesektor, allen voran die Halbleiter und der Communication-Service-Sektor. Das hört sich nach Telcos an, ist aber in Wahrheit vor allem Alphabet und Meta. Das sind die Schwergewichte in diesem Sektor. Und der andere Bereich ist Energie, wo einfach die Erwartungen am stärksten gestiegen sind und der Materials, allen voran der Mining-Sektor. Also wie gesagt, der erste Punkt ist KI, der zweite Punkt ist Inflation. Nichtsdestotrotz würden wir bei KI beziehungsweise bei den Halbleitern sagen, dass vor allem bei Speicherchip-Unternehmen derzeit doch eine Übertreibung stattfindet. Thema Micron. Wir haben aktuell keine Micron mehr. Wir würden auf den fahrenden Zug natürlich nicht aufspringen, sondern wir würden versuchen, anders hier unser Geld anzulegen. Das war ein positiver Punkt. Kommen wir nochmal zum kritischen Punkt. Wir haben Superlative bei IPOs. Es kommt das Elon Musk IPO, SpaceX, OpenAI, willkommen, Anthropic und Claude, willkommen. Das sind wirklich sehr große IPOs oder Börsengänge und große Börsengänge kommen meistens dann, wenn der Markt schon in einem weiten Zustand ist, also sehr weit oben ist. Wir schauen uns mal gerade die IPOs an, die drei, die möglicherweise alle kommen dieses Jahr. Hier habe ich mal, das ist eine ältere Grafik, da ist beispielsweise Micron noch nicht drauf. Das sind die 15 größten Unternehmen. Wenn SpaceX, Anthropic und OpenAI kommen mit der Bewertung, die man mal nachlesen konnte, dann gehören diese Unternehmen zu den 15 größten Unternehmen weltweit. Wie gesagt, die Grafik ist von Anfang Mai. Da hat sich jetzt ein bisschen was geändert. SK Hynix ist wahrscheinlich auch dabei. Micron ist dabei. Nichtsdestotrotz heißt es, die IPOs, die kommen, sind sehr, sehr groß. Das sieht man dann auch an der nächsten, auf der nächsten Folie. Hier habe ich mal die größten Börsengänge der letzten Jahre aufgeschrieben. Und was man sieht, mit Ausnahme von Saudi Aramco, alle waren so im Bereich 20 Milliarden, beziehungsweise hier geht es um die Einnahmen. Also wie viel Aktien wurden verkauft, was dann implizit natürlich auch die Bewertungsaussage ist. Die größten IPOs nach Einnahmen waren um die 20 Milliarden, ein bisschen drunter. Saudi Aramco war bei 25 Milliarden, das waren die größten. Anthropic sieht jetzt ähnlich aus. SpaceX und OpenAI wollen doch deutlich, deutlich mehr Geld einsammeln als die anderen Unternehmen in der Vergangenheit. Das sieht man auch daran, dass man in einem normalen Jahr etwa 50, 60 Milliarden über Börsengänge einnimmt. Wir gehen davon aus, dass wir 2026 eher bei 150, wenn nicht sogar bei 200 Milliarden liegen. Und da muss man sich natürlich fragen, wer soll diese 200 Milliarden finanzieren? Das können große Investoren sein, die derzeit viel Kasse haben. Das können jeder einzelne Investor sein. Das geht aber dann einher mit Benchmark-Änderungen in den Indizes. Früher hätte man gesagt, das können auch Investoren aus dem Mittleren Osten sein. Aber ich glaube, die haben derzeit andere Themen. Und jetzt haben wir eine Berechnung mal gemacht und das ist wirklich nur eine Berechnung, die jetzt eher indikativ ist als richtig. Wir hatten das Ganze über unseren Copilot abgefragt. Wir wollten wissen, wenn SpaceX in den S&P kommt, relativ schnell, was für einen Effekt hat das auf die Gewichte der Magnificent 7? Die Mag 7 haben bisher ein Gewicht von 32%. Wie gesagt, es ist viel Unsicherheit, weil man natürlich wissen muss, wie viel SpaceX wert sein wird. Wenn man mit den heutigen Aussagen da reingeht, wird SpaceX etwa 3% Gewicht haben und von diesen 3% kommen etwa 1,5% aus den Mag 7. Jetzt habe ich mal ausgerechnet, was das als Gegenwert entsprechen würde. Das sind knappe 80 Milliarden wert und diese Aktien müssten dann von vor allem passiven Investoren verkauft werden. Und was man da einfach sieht, wenn man sich mal Alphabet anschaut, 10 Milliarden Aktien würden dann auf den Markt kommen. Normalerweise kauft Alphabet Aktien zurück. Das ist derzeit nicht der Fall. Das heißt, weniger Aktienrückkäufe und dann noch Druck über passive Investoren könnte zu einem Druck oder zu einem Verkaufsdruck führen. Und das war jetzt nur für SpaceX, OpenAI und Anthropic würden dann noch dazukommen. Und das ist jetzt nur für den S&P, das gilt natürlich auch für den Nasdaq und den MSCI Welt. Also insgesamt mit dem erfolgreichen Börsengang von großen Unternehmen wird der Indexdruck für bestehende Unternehmen zunehmen. So, jetzt will ich natürlich nicht zu negativ erscheinen. Auch in dem aktuellen Umfeld gibt es ein paar Sektoren, die interessant sein können. Ich habe hier mal ein paar Sektoren mitgebracht. Ich würde mich freuen, wenn wir einen dieser Sektoren nächste Woche besprechen und möchte Ihnen die Möglichkeit geben, in den Kommentaren sich zu entscheiden, auf was Sie Lust haben nächsten Mittwoch. Ich habe auch noch einen anderen Punkt, nämlich Alphabet. Also Alphabet habe ich ja am 8. April eigentlich auch einen sehr kritischen Investment Case hier vorgestellt. Seitdem sind die Zahlen gekommen. Wir können das gerne nochmal uns anschauen. Was man klar sagen muss, die Ergebnisse waren besser. Also da war ich so negativ. Der Cashflow reicht für KI-Investitionen, aber die Aktienrückkäufe sind rückläufig und dementsprechend Aktienoptionen für Mitarbeiter, das könnte ein Thema werden. Was jetzt gestern gekommen ist, dass Alphabet sogar eine Kapitalerhöhung macht, da muss ich mal ein Fragezeichen hinmachen. Ich meine, das Unternehmen kauft 23, 24, 25 rund 60 Milliarden Aktien zurück zu Kursen zwischen 100 und 200 US-Dollar und macht jetzt eine Kapitalerhöhung zu 340 oder 350. Das macht Volkswirtschaft bzw. betriebswirtschaftlich wenig Sinn. Also wir könnten über den Punkt Alphabet sprechen. Wir hatten auch schon mal hier gesagt, der Software-Sektor erscheint uns interessant. Wir hatten jetzt die letzten Tage eine sehr starke Bewegung bei den Software-Aktien. Wir hatten auch ein bisschen unser Gewicht in den Fonds aufgebaut. Insgesamt waren wir vielleicht ein bisschen so früh. Was wir mögen an Softwareunternehmen ist das strukturelle Wachstum. Wir haben ja also hier ein höheres Wachstum. Die Bewertung ist mittlerweile bei einigen Unternehmen, beispielsweise Adobe, sehr interessant. Gut, wir haben negativ. Zinsanstieg kann natürlich belasten, aber das wäre so ein Thema, wenn Sie das interessiert, können wir das gerne nächste Woche besprechen. Das andere Thema wäre der Underperformer derzeit schlechthin, auch der einzige Sektor, wo die Gewinnrevisionen negativ waren für das verbleibende Jahr, ist der Healthcare-Sektor, also die Pharma-Aktien. Und hier gibt es zwei Bereiche, Big Pharma. Ich finde, die sind zunehmend interessant von der Bewertung her, aber nicht von den Themen, die wir bisher hatten. Wir hatten ja das Thema bisher vor allem Adiposität, also Fettleibigkeit. Und Eli Lilly und Novo waren die Aktien, über die jeder sprechen wollte, die jeder kaufen wollte. Wir haben auf der Konferenz ein Pharmaunternehmen gesehen, nämlich AstraZeneca. Ich war beeindruckt von der Pipeline, was nach vorne hin kommt. Also hier haben wir ein breites Wachstum, was wir nach vorne hin modellieren können. Aber auch Amgen und Johnson & Johnson finden wir interessant. Johnson & Johnson auch mit einer interessanten Pipeline. Das wäre ein Sektor, über den wir sprechen können. Wir hatten jetzt auch hier angefangen, über Short Puts unsere Investitionen ein bisschen aufzubauen. Macht auch Spaß, das ist okay. Ein ganz neuer Bereich ist MedTech. MedTech ist auch ein Sektor oder ein Subsektor, den überhaupt keiner kaufen möchte. Unsere Schweizer Kollegen haben jetzt da ein interessantes Paper oder Research-Bericht rausgebracht, weil die Schweiz natürlich viele MedTech-Unternehmen hat. Wir haben jetzt auch angefangen, die ersten MedTech-Unternehmen zu kaufen. Das ist eher ein antizyklisches Investieren, weil das, was vor 10 Jahren gegolten hat, nämlich dass die Demografie für diese Unternehmen spricht, gilt auch heute. Das wäre ein zweites Thema. Das dritte Thema wäre, und das geht zurück auf eine Zuschauerfrage von Ihnen, Basiskonsum. Die Zuschauerfrage war damals US-Basiskonsum, nämlich Campbell Soup, Kraft Heinz und noch ein Wert, General Mills. Was das Schöne daran ist, es sind defensive Werte und diese Unternehmen haben Dividendenrenditen von um die 7%. Wenn man also das Portfolio defensiver aufstellen will, beziehungsweise einen Dividendenfokus hat, wie wir haben ja auch ein Dividendenprodukt, kann man diese Werte hereinkaufen. Auch dieses Thema können wir beim nächsten Mal gern besprechen. Bitte stimmen Sie ab. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Das war es dann auch schon. Kommen wir so ein paar Fazit. Wir hatten heute angesprochen, dass der Jahresstart sehr stark war, dass die Jahresperformance 2026 zu einem der besten Jahre der letzten 25 Jahre zählt. Wir sind auf das Momentum eingegangen, dass jetzt diese Phase steigender Kurse sehr lange dauert, nämlich 9 Wochen, dass es das historisch jetzt nicht so oft gab, dass man sich nicht wundern sollte, wenn hier mal eine schwächere Woche kommt oder wenn es zu einer Korrektur kommt. Die Top-Themen sind KI und Inflation. Wir hatten die Zinspolitik der Notenbanken angesprochen. Möglicherweise haben wir hier eine Änderung, sprich, dass wir weggehen von Zinssenkung hin zu Zinserhöhung. Zinsen, höhere Zinsen belasten den Aktienmarkt. Das wäre also ein Risiko, was wir definitiv nicht ausblenden sollten. Was wir falsch gemacht haben 2026, ist, wir haben die Ergebnissaison in den USA unterschätzt. Also die Ergebnissaison ist deutlich stärker. Wir sind dann ganz kurz auf den Ausblick IPOs eingegangen. Es kommen sehr große IPOs und sehr große IPOs waren in der Vergangenheit auch oft der Wendepunkt für den Markt. Zum Schluss habe ich in Aussicht gestellt, wir können über einen Sektor sprechen, den Sie aussuchen können. Ich hatte hier Software, Pharma und Basiskonsum vorgeschlagen. Ich bin gespannt, für was Sie sich entscheiden. Das war's von meiner Seite. Wir sehen uns am nächsten Mittwoch. Ich wünsche Ihnen, sofern Sie einen Brückentag frei haben, ein schönes verlängertes Wochenende. Ansonsten nur einen schönen Feiertag. Alles Gute, Ihr Christian Gombert.